Wer von euch hat den Namen William Booth schon mal gehört? Einmal Hand hoch. Und wer könnte sagen, wer er ist oder wofür er bekannt ist? Nochmal die Hand hoch. Ein paar weniger. Dann hört ihr jetzt was Neues. Und zwar ist William Booth der Gründer der Heilsarmee. Und die Heilsarmee, die gibt's ja mittlerweile fast weltweit. Ich glaube, über 130 Ländern, dort sind sie vertreten. Und in der Anfangsphase musste er natürlich seine meist jungen Leiter irgendwie darauf vorbereiten, dass sie ihren Dienst tun und die Heilsarmee sich weiter ausbreiten kann. Und einmal hat er bei dieser Gelegenheit seinen angehenden Leitern Folgendes mitgegeben. Er sagte, es liegt in der Natur eines Feuers auszugehen. Ihr müsst es weiter schüren und nähren und die Asche entfernen. Booth wollte seine Mitarbeiter darauf vorbereiten, dass die Menschen, mit denen sie zu tun haben werden, dass ihre Leidenschaft für den Glauben, für Gott, für die Beziehung zu ihm tendenziell immer kleiner wird. Und wenn man diesen Trend aufhalten will, muss man eben etwas dagegen tun. Und etwas ganz Ähnliches werden wir heute beim Abschluss der Predigtserie zum Thema Nehemia sehen. Ich hoffe, ihr erinnert euch alle noch daran, was zuletzt geschah. Zum einen entwickelt sich, nachdem die Mauer fertig war, sowas wie eine Bußbewegung im ganzen Volk. Sie kehren um und wollen Gott wieder treu sein. Sie bekennen ihm die ganzen Schulden, die sie auf sich gelastet haben, und bitten ihm um Vergebung und geben ihm sogar als nächsten Schritt dafür ein paar Versprechen ihres Lebens, die sie ganz konkret in ihrem Alltag ausleben wollen. Und etwas später, darum ging es dann beim letzten Mal, weihen Nehemia und Esra, die Leiter des Volkes, die neu gebaute Mauer ein. In so feierlichen Prozessionszügen, würden wir heute sagen, sind sie die Mauer in beide Richtungen abgeschritten und haben sie unter Lobpreis und Gebet Gott gewidmet. Und danach passiert ein kleiner Bruch. Und zwar wird Nehemia, der Statthalter Jerusalems und der Provinz Juda, zurückbeordert nach Persien. Er hatte ja, wenn ihr euch noch daran erinnert oder das erste Kapitel selbst gelesen habt, er hatte ja von König Artaxerxes die Erlaubnis bekommen, für eine gewisse Zeit nach Jerusalem zu gehen, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und diese Zeit war jetzt scheinbar nach ungefähr 12 Jahren vorbei. Er kehrt also zurück nach Persien und dient dort vermutlich wieder als Mundschenk, also als Minister des Königs, und ist eine gewisse Zeit dort. Wie lange er jetzt genau im Ausland war, wissen wir nicht, aber aus verschiedenen Rahmenbedingungen können wir ableiten, dass es wahrscheinlich nicht viel mehr als 2-3 Jahre waren, die er jetzt in Persien war. Und irgendwann kommt er dann wieder zurück, und das Kapitel 13, das letzte Buch oder das letzte Kapitel des Buches Nehemia, berichtet jetzt von dieser Zeit Nehemias, als er wieder nach seinem Auslandsaufenthalt nach Jerusalem zurückkommt. Und damit ist vielleicht dieses 13. Kapitel der letzte schriftliche Bericht über die Zeit des Alten Testaments. Denn danach beginnt dieses lange Schweigen zwischen Altem und Neuem Testament, wo es ungefähr 400 Jahre kein Wort Gottes gab, das es in den Kanon hineingeschafft hat. Nehemia kommt also nach längerem Auslandsaufenthalt wieder zurück. Und was er dann wieder als Statthalter beobachtet, ist für ihn total schockierend. Er berichtet im 13. Kapitel über 3 Missstände, die er direkt nach Ankunft beobachtet hat. Und ich habe sie hier mal aufgeschrieben. Das erste ist die Partnerwahl, dass Menschen, dass Israeliten Leute geheiratet haben, die nicht zum Volk Israel gehört haben, dass der Sabbat nicht eingehalten wurde, sondern dass die Israeliten an dem Tag gearbeitet haben und Dinge eingekauft haben und dass die Tempelabgaben auch nicht entrichtet wurden. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, warum da die Angaben zu Kapitel 10 stehen. Denn diese Folie, die hatte ich fast genauso zur Predigt zu Nehemia 10 drin. Das sind nämlich genau die Versprechen, die das Volk Israel Gott damals gegeben hat in dieser Bußbewegung. Sie haben ihm versprochen, dass sie nur noch Israeliten heiraten wollen, dass sie den Sabbat heiligen und dass sie die Abgaben an den Tempel zahlen. Und jetzt kommt Nehemia einige Monate, paar Jahre später zurück und sieht, dass genau diese drei Punkte, dass das Volk in diesen Punkten von ihrem Versprechen und vom Wort Gottes abgewichen sind. Es liegt eben in der Natur des Feuers auszugehen. Aber lesen wir einfach mal in das Kapitel rein und beginnen in Kapitel 13 ab Vers 15. Dort heißt es, in dieser Zeit, also als er zurückkam und die Stadt beobachtete, in dieser Zeit sah ich einige Männer von Juda am Sabbat die Kelter treten. Außerdem holten sie Korn herbei, beluden ihre Esel damit und brachten Wein, Trauben, Feigen und alle möglichen Erzeugnisse nach Jerusalem. Da warnte ich sie, ihre Erzeugnisse am Sabbat zu verkaufen. Auch ließen sich einige Männer aus Tyrus nieder, die Fisch und alle mögliche anderen Waren mitgebracht hatten, und verkauften sie am Sabbat in Jerusalem an die Juden. Da stellte ich die vornehmen Bürger von Juda zur Rede. Warum tut ihr so schändliche Dinge und entweiht dadurch den Sabbat? Haben nicht eure Vorfahren so gehandelt, sodass unser Gott dieses ganze Unglück über uns und unsere Stadt brachte? Und jetzt beschwört ihr noch größeren Zorn auf die Israeliten herab, indem ihr den Sabbat entheiligt. Was für uns heutzutage irgendwie etwas befremdlich wirkt oder ganz normal ist, war für Nehemia damals ein großes Vergehen gegen Gott. Das können wir seinen Worten und der Stimmung entnehmen. Der Sabbat, also der Ruhetag des Volkes Israel, war von Anfang an das Kennzeichen all derer, die sich zu Gott zählten. Gott selbst hat es ja in 1. Mose 1 vorgemacht, 6 Tage zu arbeiten und dann einen Tag zu ruhen. So hat er es dem Volk auch ins Stammbuch geschrieben, in ihr Gesetz. Und so sollte der Sabbat für alle Zeit für Gott reserviert sein und für die Beziehungen in der Familie frei bleiben. Doch kaum war Nehemia weg, stellten sich wahrscheinlich ein paar Ausnahmen ein von diesem Gebot. Vielleicht war mal an einem Sabbat einfach zu wenig Essen da. Dann musste man schnell etwas kochen. Oder es hat sich spontaner Besuch angekündigt und man musste irgendwie zusätzliche Vorräte einkaufen. Wie gut, dass die Türer da sind und was verkaufen. Oder vielleicht wurde das Geld in der Familienkasse knapp und ein zusätzlicher Arbeitstag konnte da überlebensnotwendig sein. Und so schlich sich die eine Ausnahme nach der anderen ein und irgendwann war es keine Ausnahme mehr, sondern Normalität. Und immer mehr Menschen haben sich diesem Trend angeschlossen. Aber als Nehemia zurückkommt und das beobachtet, schließt er sich nicht diesem falschen Veränderungsprozess an, sondern schwimmt gegen den Strom, wie es so schön in einem Kinderlied heißt. Er kennt ja die Geschichte Israels und weiß, dass das nur der Anfang vom Ende ist. Genauso wie sie es erlebt haben mit der Deportation und der Eroberung Jerusalems vor einigen Jahrzehnten. Und darum ist Nehemia wild entschlossen und leitet sofort Gegenmaßnahmen ein. Wir lesen ab Vers 19. Und ich befahl, dass von nun an die Tore der Stadt vor dem Sabbat, wenn es dunkel wurde, geschlossen werden mussten und nicht vor dem Ende des Sabbats wieder geöffnet werden durften. Gleichzeitig stellte ich einige meiner eigenen Diener bei den Toren auf, damit am Sabbat keine Waren hereinkommen konnten. Die Händler und Verkäufer von allen möglichen Waren übernachteten ein- oder zweimal außerhalb Jerusalems. Doch ich warnte sie und sagte: Warum schlagt ihr rund um die Stadtmauer über Nacht euer Lager auf? Wenn ihr das noch einmal tut, lasse ich euch festnehmen. Von diesem Zeitpunkt an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Dann befahl ich den Leviten, sich zu reinigen, zu den Toren zu kommen und sie zu bewachen. um die Heiligkeit des Sabbats zu wahren. Gedenke auch dieser guten Taten, mein Gott. Hab Erbarmen mit mir in deiner großen und beständigen Liebe. Nehemia greift ganz schön hart durch. Und wer vielleicht bis jetzt bei den anderen Kapiteln dachte, Nehemia ist so ein richtig toller Leiter, den könnten wir auch gut gebrauchen, der merkt, dass er auch ganz schön unbequem sein konnte. Aber ich glaube, da sehen wir das, was auch bis heute noch gilt. Starke Leiterschaft erfordert manchmal auch Entscheidungen, die für viele unbequem sind. Und das sehen wir auch in den anderen beiden Bereichen. Ich hatte ja gesagt, Nehemia erwähnt drei Missstände. Und in einem anderen Bereich lesen wir sogar, dass Nehemia handgreiflich wurde. Etwas, was wir uns heute überhaupt nicht vorstellen könnten. Aber wir sehen das ein paar Verse weiter. Zu einem anderen Bereich, zu dem anderen Missstand, steht Folgendes ab Vers 25. Ich stellte sie zur Rede und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich und riss ihnen einen Teil ihrer Haare raus. Sie mussten mir vor Gott einen Eid schwören, gebt nicht eure Töchter ihren Söhnen zur Frau und nehmt euch keine ihre Töchter zur Frau für euch und eure Söhne. Denn hat nicht wegen solcher Frauen König Salomo von Israel gesündigt, fragte ich. Es gab unter den vielen Völkern keinen anderen König wie ihn, und Gott liebte ihn und machte ihn zum König über ganz Israel. Doch selbst ihn verleiteten seine ausländischen Frauen zur Sünde. Nehemia wird hier handgreiflich, weil er feststellt, dass selbst unter den geistlichen Leitern des Volkes Ehen stattgefunden haben zwischen Israeliten und ausländischen Partnern. Dabei war für Nehemia nicht die Herkunft das Problem, sondern der Glaube, den sie mitgebracht haben in die Ehe und in die Familie. Wir lesen im Kontext, dass Nehemia auch bei seinem Gang durch die Stadt festgestellt hat, dass die Kinder gar kein Israelitisch mehr konnten. Sie konnten kein Hebräisch. Und das bedeutete, dass sie das Gesetz nicht mehr verstehen konnten, dass sie den Gottesdiensten nicht mehr folgen konnten. Und das war alles für Nehemia nicht auszuhalten. Und er verweist dann auch noch auf Salomo. Salomo war einer der gesegnetsten Könige in der Geschichte Israels. Und er hat Gott nachgefolgt, er war ihm treu. Aber gegen Ende seines Lebens haben die vielen Frauen, die er sich genommen hatte, auch ihren Glauben immer stärker in sein Leben hineingebracht, sodass das am Ende sogar dazu geführt hat, dass Salomo selbst andere Götter angebetet hat. Und davor will Nehemia das Volk hier schützen. Und darum greift er auch bei diesem zweiten Missstand so hart durch. Es liegt in der Natur eines Feuers auszugehen. Und Nehemia setzt seine Kraft und Macht dafür ein, um das zu verhindern. Doch die Frage ist ja eigentlich, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass in dieser kurzen Zeit, wo Nehemia weg war, diese großen Veränderungen im Volk eingetreten sind? Sie haben doch feierlich vor Gott gesprochen, versprochen, dass sie genau diese Bereiche einhalten wollen, dass sie Gott in der Hinsicht treu sein möchten. Und jetzt, 2, 3, 4 Jahre später, sehen wir, dass genau das Gegenteil passiert ist. Und ohne dass es im Text steht, glaube ich, dass es daran liegt, was Nehemia als erstes berichtet. Den ersten Missstand, den er erwähnt. Es liegt nämlich, glaube ich, daran, dass die Priester und Leviten den Gottesdienst im Tempel und die ganzen Opferungen einfach nicht mehr vollzogen haben. Aber das haben sie nicht getan, weil sie sich das so überlegt haben oder weil sie dachten, wir haben einfach keine Lust mehr darauf. Sie haben es getan, weil sie den Tempel und Jerusalem verlassen mussten, um für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Gott hatte ja eigentlich vorgesehen, dass das Volk Israel regelmäßig mit Abgaben zum Tempel kommt, Opfern, anderen Speisen und diese dort im Tempel gelagert wurden. Und wenn dann Opfer für Gott dran waren, dann haben sie aus diesen Vorräten etwas herangezogen und Gott geopfert. Aber das Volk Israel hat mit der Zeit einfach immer weniger geopfert, immer weniger an Abgaben, an Spenden, würden wir heute sagen, zum Tempel gebracht. Und das hat dazu geführt, dass die Leviten und Priester nichts mehr hatten, um selbst davon zu leben. Sie sollten eigentlich auch aus diesen Opfern etwas für sich und ihren Lebensunterhalt nehmen dürfen und nehmen sollen, aber weil zu wenig da war, konnten sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr davon bestreiten und sind dann wieder auf eigene Felder gegangen, haben selbst angefangen zu arbeiten, ihren Berufen nachzugehen und konnten darum nicht mehr den Gottesdienst am Tempel aufrechterhalten. Und obwohl das Volk versprochen hatte, diese nötigen Abgaben treu zum Tempel zu bringen, spendeten sie immer weniger. Und dadurch, dass der Gottesdienst aussetzt, die Werte Gottes, die Gebote Gottes nicht mehr verkündet werden in diesen Gottesdiensten, fängt das Feuer im ganzen Volk an auszugehen. Es war niemand mehr da, der es weiter schüren konnte. Und Nehemia kommt zurück, sieht den Zustand des Volkes in Jerusalem und wahrscheinlich auch darüber hinaus und geht jetzt gegen diese drei Missstände vor. Er führt die Abgaben wieder ein, beruft die Leviten und Priester wieder nach Jerusalem zurück, damit sie den Gottesdienst wieder feiern konnten. Er verbietet die Arbeit am Sabbat, so wie wir es gerade gelesen haben, und er verurteilt die Ehen mit Partnern, die andere Götter anbeten. Aber was spannend ist, wenn ihr das Kapitel mal zu Ende lest, wir sehen nicht, welche Wirkung diese Gegenmaßnahmen Nehemias hatten. Ob sie erfolgreich waren, ob sie Nachhaltigkeit entwickelt haben oder ob es wieder einfach so verpufft ist, wie die Versprechen, die sie gegeben haben. Und so endet das Buch quasi mit diesem großen Fragezeichen. Und mit dem Ende Nehemias endet quasi auch das Alte Testament mit diesem großen Fragezeichen. Wie kann es weitergehen? Was ist nötig, damit das Volk Gottes ihrem Gott treu bleiben kann? Wir sehen durch die ganze Geschichte des Alten Testaments, dass das Volk Israel Gott immer wieder untreu wird, sich von ihm abwendet und andere Götter anbetet, andere Prioritäten setzt. Aber wir sehen genauso durch das Alte Testament hindurch, dass Gottes Treue zu seinem Volk dadurch niemals beeinflusst wird. Gott bleibt sich selbst und seinem Volk immer treu. Aber das Fragezeichen am Ende des Alten Testaments macht deutlich, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Alle sind an diesem Problem, sage ich mal, gescheitert. Alle Priester, Propheten, Richter, Könige, egal wer da Gottesfürchtiges im Alten Testament erwähnt wird, alle scheitern früher oder später daran, dass das Volk Gott nicht treu bleibt. Selbst mit dem Gesetz Gottes in den Händen ändert sich daran nichts. Und es wird deutlich, dass vermutlich ein ganz anderer Weg nötig ist, um das Volk oder das Herz der Menschen zu erreichen. Und mit dieser Frage, wie gesagt, entlässt uns das Alte Testament. Und es tritt dieses 400 Jahre lange Schweigen ein zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und wir wissen nicht, was ist der nächste Schritt, den Gott gehen wird. Und Christine hatte am Anfang erzählt von den Jüngern, die 10 Tage lang warten mussten, was passiert nach Himmelfahrt, wann schickt Gott seinen Tröster? Und es waren wahrscheinlich 10 lange Tage. Aber hier am Ende des Buches Nehemia vergehen 400 Jahre, etwas mehr als 10 Tage. Und Gott schweigt. Keiner weiß, was passiert. Was ist der nächste Schritt? Was ist der Weg, den Gott jetzt geht? Hat er uns verworfen? Und darum ist diese Erwartung im Volk Israel immer größer geworden. Wen schickt Gott? Was wird Gott als nächstes tun? Und dieser nächste Schritt, dieser neue Weg, den Gott einschlägt, ist eine Person. Und sie hat einen Namen, nämlich Jesus. Jesus Christus. Und er kommt 400 Jahre nach Nehemia quasi ungefähr auf die Welt. Und damit geht Gott den nächsten Schritt, den letzten Schritt im Rettungsplan, den er von Anfang an entworfen hat. Und dieser Plan gipfelt im Kreuz und in der Auferstehung von Jesus. Ostern liegt noch gar nicht so weit zurück, wir haben es wahrscheinlich noch vor Augen. Durch Jesu Tod bezahlt er die ganzen Schulden, die wir im Leben angehäuft haben. und durch seine Auferstehung besiegt er den Tod und die Macht, die der Tod über uns Menschen hat. Alle, die jetzt an Jesus glauben, leben für immer in seiner Gegenwart, dürfen zu ihm kommen, dürfen ihn Vater nennen. Aber das alles passiert nicht, weil wir heutzutage treuer sind als die Israeliten im Alten Testament. Das dürfen wir uns nicht einbilden. Das geht nur, weil Jesus das möglich macht. Und als ob das noch nicht genug wäre, geht Gott quasi nochmal einen Schritt. Er kommt in seinem Sohn auf die Erde und einige Zeit später dann nochmal durch den Heiligen Geist. Und dann aber nicht mehr örtlich gebunden an Jerusalem, an Israel, sondern jetzt in das Leben jedes einzelnen Nachfolgers. In jedem, der sich zu Jesus zählt, der an ihn glaubt, ist Gott jetzt persönlich durch seinen Geist am Leben und am Wirken. Er schenkt uns ein neues Herz, wie es die Propheten im Alten Testament angekündigt haben. Und dadurch ist der Heilige Geist sowas wie ein neues Feuer in uns, das in uns brennt und uns entzünden und begeistern möchte. Aber die Realität zeigt, wenn wir ehrlich sind, dass auch dieses Feuer kleiner werden kann, weniger Einfluss in unserem Leben bekommen kann. Nicht, weil Gottes Kraft oder die Kraft des Heiligen Geistes nachlässt oder kleiner wird, sondern weil wir den Einfluss eindämmen können, weil wir quasi etwas davor bauen können, es dämpfen können, wie es im Neuen Testament heißt. Aber das Feuer des Heiligen Geistes brennt immer. Auch wenn es vielleicht nur noch auf Sparflamme in dem einen oder anderen brennt, geht es niemals aus. Jesus sagt, dass alle, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, von Gottes Geist beseelt sind, er in ihnen lebt und dass dieses Feuer nicht ausgeht. Und darum stellt sich die Frage, wie können wir dieses Feuer eigentlich schüren und es nähren, wie William Booth gesagt hat. Und dazu gibt es einige Tipps im Neuen Testament, die können wir gar nicht alle durchgehen. Aber anhand der Geschichte Israels im Buch Nehemia sehen wir auch ein paar praktische Tipps, die wir für uns heute mitnehmen können. Und jeder dieser Tipps ist quasi wie so ein Holzscheit, den wir wieder in den Kamin reinlegen, damit das Feuer wieder größer wird. Der erste Tipp lautet, Zeit mit Gott verbringen. Was für eine Überraschung. Damit habt ihr sicherlich nicht gerechnet. Aber das sehen wir in der Geschichte des Volkes Israel im Buch Nehemia. Wer von Gott begeistert sein will, muss sich ihm aussetzen, muss Zeit mit ihm verbringen. Und immer dort, wo das Volk Israel sich Gott ausgesetzt hat, wo es zum Beispiel Zeit genommen hat, um stundenlang das Gesetz Gottes zu lesen und auf sich zu wirken, ist immer etwas in ihnen in Gang gesetzt worden. Wurden sie neu entzündet, sind neue Schritte mit Gott gegangen, haben ihm Versprechen gegeben. Und das sehen wir daran, dass wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dass das dann Einfluss auf uns hat, dass das Feuer dadurch geschürt werden kann. Und wir sehen auch bei diesen Gelegenheiten beim Volk Israel, dass sie dann auch gebetet haben oder dass sie Gott in eigenen Liedern gelobt haben. Und das sind alles Möglichkeiten, um Zeit mit Gott und Zeit vor Gott zu verbringen. Und immer wenn wir uns Zeit für Gott nehmen, das ist das Gute an ihm, nimmt er sich auch Zeit für uns, hat er Zeit für uns. Wir können ihn nie auf dem falschen Fuß erwischen. Er steht immer mit weit offenen Armen da. Und das funktioniert auch nicht nur alleine, sondern auch sehr gut in Gruppen. Das haben wir beim Volk Israel gesehen, das kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Dort, wo Christen sich gemeinsam versammeln, um sich auf Gott auszurichten, verspricht Gott seine besondere Gegenwart. Und darum sind Gottesdienste, Kleingruppen oder wie man die Treffen auch alle nennen möchte, so wichtig und gut. Und fragt doch einfach mal bei solchen Gelegenheiten, vielleicht beim Hauskreis nächste Woche oder wann auch immer ihr trefft, was hilft dir eigentlich dabei, dieses Feuer am Brennen zu halten? Hattest du mal eine Zeit in deinem Leben, wo du sagen würdest, das Feuer war so kurz vorm Erlöschen? Und was hat dir dann geholfen, es wieder zu entflammen, es größer werden zu lassen? Wir haben so einen großen Schatz in unseren Reihen und wir müssen manchmal einfach nur fragen, weil jeder dieses Phänomen kennt. und damit mal in seinem Leben zu kämpfen hatte und irgendwie mit Gottes Hilfe einen Ausweg gefunden hat. Und wir sehen beim Volk Israel, als der Gottesdienst am Tempel aufgehört hat, hatte das sehr großen negativen Einfluss auf das Volk. Und darum war es ja Nehemias erste Maßnahme, den Gottesdienst wieder einzuführen. Und zum Thema Gottesdienst habe ich letztens eine interessante Statistik gehört. Während vor Corona für eine durchschnittliche Gemeinde ungefähr ein doppelt so großer Besucherpool nötig war, um die regelmäßige Besucherzahl stabil zu halten, ist das heute, einige Jahre später, schon der Faktor 3. Also mal an einem Beispiel verdeutlicht, wenn es eine Gemeinde gibt, die regelmäßig 100 Gottesdienstbesucher hat, war das vor Corona gespeist aus einem Pool, der ungefähr 200 Personen groß waren. Also 200 Personen, die gesagt haben, ja, das ist meine Gemeinde, wenn ich in den Gottesdienst gehe, gehe ich dahin. Nach Corona, heute, ist das ungefähr ein Pool von 300 Personen. Also diese Gemeinde, wenn sie 100 Personen weiterhin im Gottesdienst stabil halten möchte, braucht einen viel größeren Pool, um ungefähr die gleiche Gottesdienstbesucherzahl halten zu können. Die Ursache dafür ist ganz einfach. Wir Christen gehen seltener in den Gottesdienst. Die Ursachen oder die Gründe dafür können natürlich ganz, ganz unterschiedlich sein, aber im Ergebnis bleibt es dasselbe. Wenn man früher ungefähr dreimal im Monat sonntags im Gottesdienst war, sind es heute oft nur noch zweimal, oder? Vielleicht sagt der eine oder andere nein, aber checkt mal euren Kalender. Dann werdet ihr merken, da ist etwas Wahres dran. Und so viel mal zum ersten Holzscheit, den wir ins Feuer legen können, um es wieder neu zu entflammen. Den zweiten habe ich mal ganz unpopulär Gehorsam genannt. Und dieser Punkt ergibt sich gerade daraus, dass Gott zu uns spricht. Gott ist ein redender Gott, wie wir es manchmal sagen. Und das ist auch gut so. Und Gottes Reden ist ja ganz vielfältig. Er spricht in unser Leben hinein, in die verschiedenen Situationen, in die wir uns befinden. Aber wenn wir die Bibel einfach mal nur ganz grammatikalisch untersuchen und dann zum Beispiel mit anderen Sachbüchern vergleichen, werden wir merken, dass in der Bibel vergleichsweise viele Imperative vorkommen, Befehle. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott unser Erfinder ist, dass er unser liebender Vater ist, liegt das eigentlich auf der Hand und sollte uns nicht überraschen, denn wie wir vielleicht als Eltern ja unseren jüngeren Kindern auch versuchen, immer wieder Tipps zu geben, Imperative zu setzen, die manchmal fruchten und manchmal nicht, ist es auch bei Gott so. Er versucht, Tipps mitzugeben, uns an die Hand zu geben, wie ein Leben aussehen kann, das gelingt, dass das Ziel erreicht, das er für uns Menschen gesteckt hat. Gott gibt uns also viele hilfreiche Tipps für unser Leben, aber er überlässt uns, wie wir damit umgehen, ob wir darauf reagieren, ob wir antworten und wie wir es tun. Ich habe einen herausfordernden Satz dazu gelesen, den ich gerne mit euch teilen will. Die Bibel zu lesen genügt nicht. Sie zu studieren, wichtige Passagen zu unterstreichen und sogar darüber zu reden, genügt auch nicht. Nur wer anfängt, dem Wort Gottes zu gehorchen, wird dem Anspruch der Bibel gerecht. Die Bibel ist nicht ein Buch wie viele andere, sondern die Bibel, und so sehen wir es auch manchmal, wird personifiziert, tritt als eine Person auf mit einem Anspruch, weil es eben das Wort Gottes ist. Es ist sein Buch. Und wenn wir jetzt eine Parallele im Buch Nehemia suchen, dann ist das die Person Esra. Esra ist ja ein Priester und taucht an wenigen Stellen im Buch Nehemia auf, aber wir sehen im Buch davor in Esra, was sein Lebensmotto ist. Und ich habe es mal aufgeschrieben. In Esra 7, Vers 10 heißt es über ihn: Esra hatte beschlossen, das Gesetz des Herrn zu studieren, ihm zu gehorchen und Israel in Satzung und Recht zu unterweisen. Es sind also drei Schritte und der in der Mitte ist der wichtigste, würde ich sagen, damit das eine Verbindung bleiben kann. Erstmal studieren und lesen, das ist das Erste. Aber es reicht nicht, wie wir es in dem Zitat gerade gehört haben. Es geht auch darum, dem Wort Gottes zu gehorchen. Und dann kann der dritte Schritt erfolgen, auch anderen davon zu erzählen. Das war das Motto Esras. Er hat danach gelebt. Und wenn wir mal das Buch Esra oder die Stellen lesen, die in Nehemia über ihn berichten, dann sehen wir, dass genau das zutrifft. Und manchmal haben wir in unserem Leben das Gefühl, dass Gott irgendwie schweigt, dass er nichts sagt, dass er nicht da ist, dass er sich überhaupt nicht mitteilt oder bemerkbar macht. Und es kann natürlich unterschiedliche Gründe haben, aber ein Grund davon könnte sein, dass er nichts mehr sagt, weil du ihm noch eine Reaktion schuldig bist. Wenn wir daran glauben, dass Gott ein redender Gott ist, dann teilt er uns ja auch seinen Willen mit. Durch die Bibel, durchs Gebet, durch seinen Geist, durch andere Leute. Und wenn wir merken, dass Gott uns etwas sagt, etwas von uns erwartet oder etwas mit uns tun möchte oder möchte, dass wir etwas lassen, dann wartet er auch, bis wir eine Reaktion zeigen. Und wenn wir dann denken, Gott, warum redest du nicht? Warum schweigst du? Dann fragt er sich genau dasselbe. Warum reagierst du nicht? Warum tust du nicht das oder reagierst auf das, was ich dir gesagt habe? Und wir sehen im Text, dass manchmal vermeintliche Kleinigkeiten dazu beitragen können, dass unser Gehorsam langsam kleiner wird. Wir haben es zum Beispiel gerade gesehen, Einzelne im Volk haben einfach nur weniger gespendet. Oder auch ganz praktisch, das lesen wir im Text, sie haben einfach nicht mehr das Feuerholz zum Tempel gebracht, sodass die ganzen Opfer nicht stattfinden konnten. Sie haben also nicht mehr mitgearbeitet. Oder wieder andere sind falsche Beziehungen eingegangen. Oder haben am Sabbat einfach angefangen, ein wenig zu arbeiten oder andere Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun sollten. Und dann sehen wir, dass Gott sie durch sein Wort von diesen Fehltritten überführt hat. Er hat sie angesprochen. Sie haben erkannt, dass sie auf dem Holzweg sind und haben dann versucht, etwas dagegen zu tun, einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Und der dritte Holzscheit ist irgendwie selbstverständlich, aber dann doch manchmal irgendwie nicht da in unserem Alltag. Wir dürfen und sollen Gott darum bitten, dass er das innere Feuer in uns wieder vergrößert, dass er es am Brennen erhält. Denn sein Geist wohnt ja in uns. Und ich glaube, es gibt wenige Gebetsanliegen, die er lieber erhört als das. Wir dürfen Gott darum bitten, wir dürfen den Heiligen Geist darum bitten, seine Strahlkraft in uns zu vergrößern, zu verstärken. Und natürlich ist unser Gehorsam wichtig, wie ich es gerade gesagt habe. Aber selbst dieser Gehorsam liegt ja nicht zu 100% in unserer Hand, sondern ist auch ein Stück weit ein Geschenk Gottes. Und Gott will uns bei all dem unterstützen. Und ich lade dich ein, diese Woche vielleicht einfach mal eine Woche lang genau dafür zu beten. Jeden Tag, vielleicht mehrmals am Tag, je nachdem, wie deine Gebetsroutinen sind, Gott einfach darum zu bitten, die Strahlkraft seines Geistes in deinem Leben zu vergrößern. Und ich bin mir sicher, wenn du dieses Gebet ernst meinst, wird Gott darauf reagieren. Es liegt in der Natur eines Feuers auszugehen. Und das, was wir aus unserem Alltag, aus unseren Kaminabenden oder Lagerfeuern kennen, kann man auch genauso auf unser Leben übertragen. Das haben wir gerade im zweiten Teil des Buches Nehemia gesehen. Das Volk verspricht Gott etwas und kurze Zeit später ist genau das nicht mehr da. Aber wir dürfen und sollen Gott darum bitten, dass er diesen Trend umkehrt. Und Gott hat viele Wege, um das zu tun. Wir dürfen und sollten nur offen für ihn sein. Aber bei all unseren Bemühungen, bei allem, was gut klappt und was vielleicht auch mal nicht gut klappt, dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Unsere Treue Gott gegenüber beeinflusst seine Treue und Liebe zu uns niemals. Jeder, der das Beispiel oder das Gleichnis von verlorenen Sohn kennt, der weiß genau, was ich meine. Sobald wir zu Gott umkehren, sobald wir uns umdrehen und wieder in seine Richtung gehen, steht er immer mit offenen Armen da, empfängt uns und schenkt uns einen Neustart. Und dafür bin ich Gott richtig dankbar, dass ich das in meinem eigenen Leben schon oft erleben durfte. Und wenn du auch dankbar bist, dann können wir das mit unserem letzten Lied zum Ausdruck bringen. Ich lade euch dazu ein, aufzustehen und das gemeinsam zu singen. Bis ans Ende der Welt.